Die Eishockey-Show, powered by Sport1, ist angekommen im Jahr 2020, im neuen Jahrzehnt. Schön, dass ihr dabei seid und ein herzliches Willkommen. Hier sind die Sportfuzzis, hier sind Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Einen schönen guten Tag. Applaus könntest du einspielen jetzt. Nee, tut er nicht. Okay.
Das weiß ich mir von dem neuen Jahr nicht gleich von euch da rum kommentieren, wann ich was einspielen soll. Abgesehen davon kriege ich das gar nicht so schnell hin mit dem Applaus und mit den Tasten. Vor allem läuft noch was.
Okay. Das ist die erste Ausgabe im neuen Jahr, in einem hoffentlich sehr erfolgreichen neuen Jahr. Erstmal ein schönes, frohes neues Jahr.
Sorry, das wollte ich nicht.
Wahnsinn.
Das wollte ich den Applaus.
Hat er mal ein paar Wochen das Ding nicht benutzt und schon geht gar nichts mehr.
Ich habe die Applaus-Taste gesucht. Warum spielt die Musik eigentlich noch?
Oh, du weißt, die spielt immer 2 Minuten.
Ja, nee, die spielt 1 Minute. Jetzt hinten nach, wir haben noch nie das Ende gehört. Das hören wir jetzt. Das sind die letzten 10 Sekunden.
Doch, am Ende hört man das Ende.
Nee, so noch nie.
Ja, auch hinten.
Also, schön.
Deshalb nennt man das ja Outro dann auch.
Schöner Outro.
Wahnsinn, also Tourist und Amateur, aber beides zusammen ist
hart. Applaus, ich hab's wieder. Ja.
So, also wir freuen uns über die neue Ausgabe 2020. Jetzt geht's los. Wir starten enthusiastisch in dieses neue Jahr. Und zunächst muss man da immer fragen, bevor wir auf unsere Themen kommen, vorneweg, Männer, Basti, an dich zuerst. Hast du so semi-schlechte Vorsätze?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich möchte trotzdem erstmal allen Zuhörern gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen tatsächlich, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist.
Und du?
Ich starte ganz selbst.
Du bist ja so ein Mann der Vorsätze.
Ja, aber da brauche ich ein neues Jahr dazu, da könnte ich mich schon wieder aufregen, theoretisch. Mache ich aber nicht im neuen Jahr, das habe ich mir vorgenommen.
Bleibst du ganz ruhig.
Hier beim Vornamenspodcast
jetzt. Die ersten 5 Minuten.
Da kommen die ganzen Vornamen vor, zum Beispiel Erich, Alfons und Söhne. Nee. Also pass auf.
Also wer das erstmal verstehen will, sollte einfach mal kurz Wikipedia aufmachen und Rick Goldmann googeln.
Also tatsächlich bin ich kein Freund von...
Vorsätzen.
Von Vorsätzen vielleicht schon, aber nicht.
Er kommt langsam rein ins neue Jahr, merkt man gerade. Auch sprachlich.
Von neuen Jahr. Also ich finde allein diese Silvesterfeier furchtbar. Also diese Leute, die sich da Stunden und Tage drauf vorbereiten und dann da meinen, das Leben ändert sich. Das ist nicht so meine Welt. Da kann ich nicht so. Und dann, was noch schlimmer ist, und da hört ihr euch bitte den Podcast nochmal von ganz von vorne
den
an.
Den Podcast.
Über die Post wird er jetzt geliefert.
Wisst ihr, was dann noch schlimmer ist? Die Leute, die vom neuen Jahrzehnt, die geilen Glückwunsch ins neue Jahrzehnt richten. Das ist auch so.
Ganz einfach, Vorsätze sind doch meistens für Menschen, die da meist sowieso ja nichts umsetzen.
Du hast gerade ins neue Jahrzehnt einen Vorsatz.
Nee, habe ich nicht. Ich finde das auch total lame. Also
du hast es aber gerade gemacht, ganz am Anfang.
Vorsatz habe ich nicht ausgegeben.
Nein, du hast uns beglückwünscht ins neue Jahrzehnt.
Ja, man kann doch sagen, schön, dass ihr auch angekommen seid.
Ins Jahrzehnt.
Ja, im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt, in diesem neuen Podcast. Ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht weiter rumlamentieren, weil es kommt nichts raus bei euch.
Ja, das wird jetzt aber die nächsten 50 Minuten so bleiben.
Also, die Eishockey-Show, heute unsere Themen. Wir machen einen freundlichen Flashback um die U20-WM mit Justin Schütz, einem der Spieler aus dem Team von Tobi Abstreiter. Und wir reden auch noch mit der Legende Patrick Reimer. Ein kleiner Talk zur Krise bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Und vorneweg
ziehen wir auch was Gutes raus insgesamt.
Ja, wir können schon mal darauf hinweisen, was in der nächsten Ausgabe vermutlich dann kommen wird. Denn es gab ja ein paar Wünsche, auch über Facebook und Instagram und Twitter, dass natürlich der ein oder andere gesagt hat, Mensch, redet doch mal, wenn ihr Lust und Launig seid, über die Schiedsrichter in der deutschen Eishockeyliga. Gab ja ein paar Themen, wo der ein oder andere Fan durchaus Redebedarf hatte. Und da haben wir gesagt, Rick.
Da haben wir gesagt, komm,
wir machen das.
Die Leute das mal wünschen. Dann fragen wir doch da mal nach, ob da jemand Lust hätte. Und der Brügge, also seines Zeichens Lars Brüggemann, der Chef, der Schiedsrichter Chef, kann man das so sagen?
Ja, das kannst du sagen. Du kannst das so sagen. Ja,
aber was ist er denn genau? Ist er der Chef vom
sagen. Ich weiß, früher hieß es Schiedsrichter Obmann.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, vom Verband. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ja DL-Stelle, genau. Ich sage jetzt mal, der DL-Schiedsrichterchef, Lars Brüggemann, der wird uns nächste Woche live am Telefon zugeschaltet sein.
Wahnsinn.
Ja.
Also das in der kommenden Ausgabe der Leiter Schiedsrichterwesen der Deutschen Eishockeyliga.
Heißt er so? Du weißt das.
Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Titel sind doch Schall und Rauch. Ja. Also der managt das Ganze da mit den ganzen Schiedsrichtern und so.
Richtig.
So ist es. Und deshalb werden wir ihn dann nächste Woche mal anrufen und noch der Hinweis, wer Lust und Laune ist, kann uns natürlich immer abonnieren und alles rund um diesen Podcast, auch im Jahr 2020, zum Beispiel über den Sportfuzzis-Account.
Genau, da haben die Leute auch draufgeschrieben auf den Sportfuzzi-Account bei Instagram oder bei Facebook. Nee, da gibt es gar keinen. Nee,
Twitter haben wir
Twitter.
Noch.
Oh Gott.
Ich weiß auch nicht, wie ich eben auf Facebook gekommen bin.
Sollen wir nochmal anfangen?
Es ist so desaströs, was ich da mache.
Sollen wir nochmal anfangen mit dir?
Unsympathisch, ich starte durch dich selber, dass das mit dem neuen Jahr da... Ich glaube, wir fangen nochmal an und ich bin totaler Freund vom neuen Jahr. Ich finde es so scheiße, dieses neue Jahr. Deswegen bin ich weggeflogen, weil Silvester ist für mich echt so eine, das ist echt so eine
Aufpassen, nicht aufregen, nicht aufregen.
Ja, da saufen alle die, die das ganze Jahr nicht saufen, die saufen dann da auch am 31.12. Da ist doch kein Platz mehr für die wirklichen Trinker.
Nee, deswegen habe ich erst am 1.1. getrunken auch dieses Jahr.
Du bist nicht im Dry January, oder?
Doch.
Ach so.
Aber ich habe auch davor nichts getrunken.
Ja, ja.
Was ist das?
Machen doch viele. So das neue Jahr schon so mit so einem, also, so einem Trockenmonat starten.
Ja. Deswegen habe ich hier auch dieses Wasser, das von der Mondquelle ist.
Ja, Heilwasser.
Schaust du mich so an?
Der Buzz Aldrin hier runtergebracht, oder was?
Ist übrigens immer besser, Leitungswasser zu trinken. Nur so ganz nebenbei. Aber du kannst gerne natürlich auch dafür
jetzt
Geld
ausgeben. Der wieder, jetzt sind wir wieder auf dem veganen Trip hier gleich zu Beginn.
Ja, da hast du ja recht.
Ja, es gibt mehr Kontrollen bei Leitungswasser als bei Plastikflaschenwasser, was auch immer.
Habe ich nicht, ich habe nie Plastikflaschenwasser gehabt.
Nein, aber so generell abgefüllt.
Außer ich habe Gäste. Darf ich dir nur Leitungswasser aus der Plastikflasche bringen? Wenn du kommst, dann nehme ich, dann fülle ich alte Plastikflaschen mit Leitungswasser auf und gebe sie dir.
Ach, du bist der, der in dem Restaurant von diesem Prominenten damals ausgeschenkt hat. Heißt das noch?
Ne?
Dieser eine Schauspieler, der Deutsche, in seinem Restaurant, da gab es doch mal so.
Amerikanische Schauspieler.
Bitte?
Welcher deutsche Schauspieler?
Wie heißt der denn nochmal, der Manta Manta gemacht hat früher?
Ah, den, wo ich nicht kannte, ja, aber
auf der Feier.
Der Kleine, wie heißt der?
Da Til Schweiger hieß der.
Schiller heißt der, Schiller, da ist gleich am Wochenende was kommen im
Wahnsinn.
Fernsehen.
Der hieß Til Schweiger.
Ja, was ist mit dem? Was hat der gemacht?
Der hat anscheinend mal irgendwann in seinem Restaurant Leitungswasser für 4,50 Euro ausgeschenkt.
Ja und?
Ja, das heißt dann auch irgendwie kein Ohrhasen-Restaurant. Was weiß ich denn? Meine Güte. So was interessiert mich nicht. Das ist zu Boulevardesque, das lese ich nicht. Ah. Ihr merkt schon, wir sind extrem nah dran am Puck. Extrem nah dran.
Lass mir einen Anruf von den Spielern, vielleicht wissen die, was passiert ist.
Nein, lass uns einsteigen in diesen Podcast jetzt wirklich sportlich mit der U20. Also Erfolg für die deutsche Mannschaft. Sie hat die Klasse gehalten bei der WM in Tschechien. Und ich glaube, du könntest einmal Applaus drücken jetzt.
Was soll denn das?
Nur weil du nicht mehr weißt, wo die Dinger sind. Ah, er kann es doch noch. Also Relegation, gepackt sozusagen die Playoff-Spiele gegen Kasachstan, kann man schon deutlich als Erfolg werten, oder? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so war, dass der eine oder andere, der mit so einem Viertelfinale geliebäugelt hat, also das Ziel nicht erreicht hat.
Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass ich über Weihnachten, Neujahr nicht da war. Und wo ich war, war kein Internet. Ich konnte die Spiele tatsächlich nicht anschauen. Ich habe aber, wie ich zurückgekommen bin, alle Qualifikationsspiele gesehen, die drei. Und haben mir natürlich immer the best of, also die kurzen Zusammenfassungen angeschaut von den Spielen zuvor. Und da muss ich sagen, ich habe auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, die es tatsächlich gesehen haben, die ganzen Spiele gesehen haben. Das ist auch sehr schön, dass das sehr, sehr viele Leute gesehen haben. War ein großes Thema hier, ist auch in der Presse gewesen. Ich glaube, das ist sehr positiv für Eishockey insgesamt, wenn der U20-WM wirklich erstmal wirklich stattfindet. Es hat bisher, also medial stattfindet. Das hat's ja, gibt's jedes Jahr, nur so mal zur Info. Aber normalerweise hat es noch kein Schwein interessiert davor in Deutschland. Das ist dieses Jahr deutlich anders gewesen. Das ist der erste Erfolg. Ich glaube, der zweite Erfolg ist ganz klar die Art und Weise, wie Deutschland da aufgetreten ist. Also man hat's gegen den Gastgeber gewonnen. Das waren auch die Spiele.
Gegen den Gastgeber und die Schiedsrichter.
Ja, ja. Das kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber du hast es gesehen. Also auf jeden Fall hat man da einen Sieg geholt. Und normalerweise hätte das, wenn es gut gelaufen wäre, auch schon genügt, um ins Viertelfinale zu kommen. Das war jetzt dieses Jahr anders, weil jeder jeden geschlagen hat. Aber ich glaube auch, dass die Spiele insbesondere gegen die USA und auch gegen Kanada wirklich Erfolg waren. Gegen die USA, wenn man da ein paar Sachen vielleicht hätte anders gemacht, hätte man durchaus Punkte auch da mitnehmen können. Und das zeigt eigentlich schon die Qualität. Das, glaube ich, zeigt auch, dass das Eishockey in Deutschland im Nachwuchs sich entwickelt hat.
Basti, die Aufmerksamkeit, die Rick gerade angesprochen hat, hat bestimmt auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich ja so eine U20, ich nenne es jetzt mal Galionsfigur, hört sich jetzt blöd an, aber du weißt, was ich meine und ihr wisst, was ich meine, wie ein Moritz Seider, der natürlich auch in den letzten Monaten in der Presse viel mehr vorkam als vielleicht der ein oder andere jüngere deutsche Spieler, das aber vielleicht auch es damit zu tun hat, dass insgesamt eben jüngere Spieler auch aus dieser Mannschaft in der deutschen Eishockeyliga aktiv waren und du, glaube ich, eine andere so Awareness hast,
ja, weil,
was das
weil
betrifft,
du die Jungs
oder?
Halt dann alle auch schon genau. Kennst tatsächlich. Der Eishockey
hat schon damit
kennt
zu tun,
die Jungs, ja. Weil wenn er nur eine Juniorenmannschaft spielt, sagen dir viele Namen natürlich gar nichts, aber so haben die Jungs echt schon in der Liga aufmerksam gemacht und deswegen ist das Turnier natürlich umso interessanter für viele gewesen.
Das glaube ich auch. Wollen wir mal anrufen, wie ich gesagt habe, bei Justin Schütz, der dabei war vom EAC Red Bull München.
Assistenzkapitän, da.
Auch das noch, auch das noch.
Ich glaube, den kriegen wir direkt vom Skills-Training, hat der heute noch.
So, mal gucken. Ich wähle durch und wenn er jetzt aus der Umkleide raus ist, kann er uns vielleicht auch verstehen. Hoffentlich hat er sich einen guten Platz gesucht, wo die Verbindung funktioniert.
Servus.
Ja, da ist er. Justin, herzlich willkommen. Hier ist die Eishockey-Show Powered by Sport 1 mit Sascha, Rick und Basti.
Servus.
Hallo. Servus.
Hi. Ja, schön, dass du Zeit hast. Ich glaube, gerade mehr oder weniger vom Eis runter, stimmt das so ungefähr?
Ja, wir hatten noch Eistraining.
Okay. Und geduscht, alles im Kasten. Wunderbar. Du bist bereit für knallharte Fragen. Nein.
Auf jeden Fall.
Du, wir haben gerade schon ein bisschen angefangen, nochmal das U20-Turnier so ein bisschen zu rekapitulieren. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, manchmal ist es ja auch vielleicht einfacher, wenn man mal ein paar Stunden ins Land hat ziehen lassen. Wie fällt so dein persönliches Fazit, dein privates Fazit, mal losgelöst auch von der Mannschaftsleistung aus? Was ist so alles drin gewesen für dich in dem Turnier?
Ich denke mal so, zurückblicken finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht ins Viertelfinale gekommen sind mit dem Team. Einfach, weil ich der Meinung bin, vor allem so die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ich würde sagen, dass wir eigentlich kein schlechtes Spiel in der Gruppenphase gespielt haben. Wir konnten gut mitspielen gegen die Amis, Kanadier, okay, natürlich gegen die Russen war es ein bisschen schwieriger, aber auch gegen die Tschechen haben wir ein gutes Spiel gemacht und es ist ein bisschen schade im Endeffekt, aber wenn man schon gegen die Tschechen dann gewinnt, was eigentlich so das vermeintliche Ziel war, wenn man ins Viertelfinale kommen will, eine Mannschaft zu schlagen, vor allem die Tschechen, dann ist ein bisschen schade, wenn ich so rückblickend das sagen kann, dass es ein bisschen schade ist, dass wir nicht ins Viertelfinale gekommen sind, aber sonst Klassenerhalt haben wir geschafft und das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste.
Weißt du, was ich finde, das spricht ja auch schon für euch, dass ihr euch mit dem Klassenerhalt dann nicht zufrieden gebt, sondern dass ihr auch irgendwie, so wie es die Nationalmannschaft in den letzten Jahren ja gemacht hat, rauszugehen, um zu gewinnen und nicht um gut dazustehen. Das finde ich schon mal eine klasse Einstellung von euch. Vielleicht eine Frage insgesamt zur Mannschaft. Wie habt ihr euch da zusammengefügt? Ihr wart ja echt lang zusammen. Ihr habt euch am 13.12., glaube ich, schon getroffen in Füssen und wart dann fast durchgehend zusammen. Wie war so das gesamte Mannschaftsgefühl? Wie habt ihr euch verstanden? Gab es da auch ein paar Sachen, die man vielleicht im Podcast erzählen sollte, ansonsten nicht?
ich kann nur sagen, dass wir uns im Team richtig gut verstanden haben. Ich denke mal, wir kennen uns ja eigentlich alle schon aus den früheren U-Nationalmannschaften. Und es ist immer, also ich finde es immer richtig toll, die Leute zu sehen, mit denen man vielleicht, so ich kann ja von mir jetzt nur sprechen, eigentlich, dass ich vor allem mit den Leuten, mit denen ich vielleicht damals noch in Kassel zusammengespielt habe, als ich klein war oder in Iserlohn, oder dann auch die in Salzburg mal waren, die alle wiederzusehen, die man dann halt einfach nicht mehr gesehen hat, weil sie halt andere Wege gegangen sind und oder auch gegen die man früher gespielt hat, nicht unbedingt miteinander, aber man hat ja auch gegen alle schon mal früher in den Nachwuchsligen gespielt und auch in der U18 und so bei der Nationalmannschaft gespielt und es ist immer schön, alle wiederzusehen und deshalb war im Team eine super Stimmung immer und natürlich, wenn man sich dann 4 Wochen lang sieht, man kommt halt auch immer wieder gut zusammen und lief alles bestens.
Justin, jetzt bist du ja letztes Jahr bei der Mannschaft auch dabei gewesen, die aufgestiegen ist und hast das Turnier da in der B-Klasse, so nenne ich es jetzt mal, gespielt. Jetzt dieses Jahr seit langer Zeit mal wieder A-Klasse. Erklär uns mal ganz kurz den Qualitätsunterschied vielleicht insgesamt von den Gegnern und den Spielen.
Ja, ich denke mal, letztes Jahr vielleicht bei der BWM waren wir vielleicht irgendwo schon der Favorit aufzusteigen mit wahrscheinlich Weißrussland oder Lettland. Und dieses Jahr waren wir ja eher so der Underdog in der Gruppe, wo jetzt wahrscheinlich nicht jeder gedacht hat, dass wir da so gut mitspielen können. Ich denke mal, das ist so vor allem die Klasse, du spielst dagegen gegen Nationen wie Kanada, USA, Russland, die eigentlich jedes Jahr, ob es jetzt im Nachwuchs oder bei der A-Nationalmannschaft, immer die Top-Leute haben und auch im Draft und im Nachwuchs immer die Top-Picks hervorbringen. Das ist schon immer was, eine tolle Erfahrung, sage ich mal, die mitzunehmen zu können, so gegen solche Leute gespielt zu haben.
Aber
das sieht man natürlich auch.
Aber ein bisschen so, wenn du es vergleichst, vielleicht von der Qualität her, vom Niveau her, vergleichst vielleicht mal mit der DEL, wie viel Unterschied ist da?
Ja, ich denke mal, Nachwuchs ist ein bisschen anderes Eishockey. Das ist viel, jetzt von der DEL würde ich jetzt sagen, ist viel körperbetonter vielleicht der DEL. Da bei uns war halt viel Skill, Schnelligkeit, es ist brutal schnelles Eishockey. Und ich würde sagen, insgesamt spielt es halt anders, ob du jetzt in der DL spielst gegen Männer oder dann vielleicht doch in deinem Alter gegen Spieler. Mhm. Aber ich denke mal, vor allem gegen die Russen oder Kanadier war es schon ein enorm schwieriges, schwierige Gegner, sage ich mal so, die natürlich auch Körper spielen können und Skills sind. Also, ja.
Ja, da hast du die Unterschiede ja schon mal ein bisschen aufgezeigt, aber insgesamt, ihr hattet ja vor allem auch, finde ich, extreme gute Qualität im Sturm. Vielleicht auch für dich persönlich, hast du auch gemerkt, weil du gerade die Unterschiede auch aufgezeigt hast, dass die Minuten, die du jetzt auch bekommen hast in der deutschen Eishockeyliga, dass sie dich vielleicht auch für so ein Turnier eben durch die DL auf ein anderes Niveau gebracht haben?
Ja, klar. Ich denke mal, ich finde es immer gut, wenn man gegen Männer, also das habe ich ja schon mal gesagt, gegen in der DL zu spielen, gegen Erwachsene oder als sehr gute Eishockeyspieler, die Profis schon lange sind, Männer, dann nimmt man sehr viel mit. Und ja, ich denke mal, das hat mich als Spieler wahrscheinlich auch dieses Jahr nochmal gut weiterentwickelt. Einfach in Zweikampfverhalten oder auch vom Spielsystem, sage ich mal, auch enorm weitergeholfen.
Wer ist denn mal losgelöst davon, dass du, glaube ich, vier Assists hast du gehabt? Dominik Bock war vielleicht so als Top-Torjäger der deutschen Mannschaft, der so rausgestochen ist, zumindest was jetzt die Treffer betrifft. Ich glaube, das war erst der dritte Deutsche, der 6 oder mehr Tore gemacht hat bei einer U20-WM. Das ist ja schon mal eine klasse Leistung. Mit dem wollten wir auch noch telefonieren. Der ist allerdings auch noch auf dem Roadtrip. Der ist schon wieder auf dem Eis unterwegs, genau. Wo hast du so gedacht, vielleicht von den Spielern, Mensch, wow, der hat auch noch mal einen Schritt gemacht, so von dem, was du kennst, weil du hast ja schon angezettelt, dass ihr euch eigentlich so aus den ganzen U-Mannschaften kennt. Von wem warst du am meisten überrascht, sagen wir mal vielleicht, im Positiven?
Ja, auf jeden Fall Dominik. Also Borki hat ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich habe ja ein bisschen mit ihm geschrieben und ich weiß, dass er ein bisschen Probleme hatte, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen in Schweden am Anfang der Saison. Aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er in unserem Jahrgang, im 2000er-Jahrgang, sage ich mal, zu den Besten der Welt gehört und nicht nur in Deutschland, der einer der Besten ist. Und der war auf jeden Fall eine Top-Überraschung und natürlich JJ, Tim und Lukas haben auch richtig gut gespielt, sind 2 Jahre jünger und haben auf jeden Fall, glaube ich, ihre Draft-Chancen erhöht und sonst in der Verteidigung natürlich Moritz, aber das war schon keine Überraschung, das war ja uns allen klar, dass er so ein wichtiger Spieler für unser Team ist. Ja, also ich denke, wir hatten insgesamt eigentlich ein sehr gutes Team, ob es jetzt dann auch, habe ja dann mit Taro Jens zusammen gespielt, noch in der Reihe. Dann die letzten Spieler, den ich noch aus Salzburg kennen, der ja in der CHL spielt, den Weg gegangen ist, der auch sehr, sehr guter Spieler geworden ist. Er war schon immer gut, aber hat noch mal einen großen Schritt gemacht. Und es ist immer schön, die Leute wiederzusehen und wie die sich entwickeln.
Du hast gerade vorhin ein bisschen so angesprochen, du hast ja auch über 20 Minuten Eiszeit bekommen, hast unheimlich viel Erfahrung da aufs Eis bringen können. Ich glaube, du hast auch in beide Richtungen sehr stark gespielt. Jetzt hast du einen neuen Trainer dieses Jahr da gehabt. Letztes Jahr war der Kühni noch dabei, jetzt der Tobi Abstreiter. Mhm. Hat sich da ein bisschen was geändert mit dem Toni gemeinsam? Toni Söderholm war ja auch dabei.
Ja, Toni war ja letztes Jahr auch schon als Co-Trainer dabei.
Genau.
Und ich denke, vom Spielerischen her würde ich nicht mal sagen, dass ich viel was geändert habe. Ich glaube, dass das DEB-System versuchen, die von oben ein bisschen die U-Nationalmannschaft irgendwie durchzusetzen und das hat alles sehr gut funktioniert. Meiner Meinung nach, als uns letztes Jahr oder dieses Jahr war alles Bestes.
Hat der Toni noch seinen trockenen Humor, auch bei euch, oder hat er sich den für die A-Mannschaft aufgehoben oder kriegt er den auch regelmäßig ab?
Nee, den haben wir auch regelmäßig abbekommen. Wenn mal jemand beim Essen noch kurz die Mütze auf hat oder so, gab es mal einen Spruch. Das war auf jeden Fall üblich beim Toni.
Es ist schon so, dass er immer noch so ein bisschen eher so wie so ein alter Spieler drin ist, der wo so ein bisschen die Hand drauf hat, wie so ein alter Spieler in der Kabine, der sich um alles ein bisschen kümmert und auch die Spieler gerne mal zurechtweist, aber auf eine witzige Art und Weise, sag ich mal.
Ja, Toni ist ein wahnsinniges Trainer und auch Mensch. Hat immer versucht, irgendwo einen Spruch reinzudrücken, vielleicht auch um die Stimmung dann anzuheben, vor allem nach vielleicht einem knapp verlorenen Spiel. Irgendwie immer gute Stimmung reingebracht und ich denke, das ist auch gut von einem Trainer, dass er versucht oder halt auch die Jungs irgendwie versucht, die Stimmung aufrechtzuerhalten.
Mhm. Vielleicht noch 2 Fragen zum Verlauf des Turniers, du hast es vorher schon mal angesprochen. Die Tschechen, dass ihr da gewinnt, das ist schon euer großes Ziel gewesen, aber auch so rückblickend gegen die Amerikaner hätte man da vielleicht auch punkten können, müssen fast, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass der Tschech eigentlich nochmal irgendwo gewinnt, was er aber gemacht hat.
Ja, aber meiner Meinung nach hätten wir gegen die USA einen Punkt auch irgendwie holen müssen und auch verdient gehabt. Ich meine, wir haben da wirklich 2 sehr, sehr, sehr gute Drittel gespielt, haben zwischenzeitlich geführt und dass wir dann irgendwie nach dem 3-3 oder nach dem 4-3 dann so die Köpfe hängen lassen vielleicht irgendwo und die haben mich dann auch irgendwo überschätzt haben, dass wir gedacht haben, das kann man vielleicht nicht mehr drehen. war dann jetzt rückblickend vielleicht auch die falsche Einstellung dann, weil wir haben gegen die sehr gut mitspielen, also mit denen mitspielen können, waren vielleicht sogar teilweise besser als die Amis. Und ja, ein bisschen schade, dass wir dann keine Punkte in so einem Spiel holen und das dann im Endeffekt uns auch in die Abstiegsrunde geschickt hat.
Jetzt hast du das ein paar Mal vorher angesprochen, dass ein Unterschied ist, wenn man Männer-Eishockey spielt, also mit Erwachsenen spielt. Ist das vielleicht auch der Unterschied, den noch nicht alle Spieler in dem Alter immer drauf haben, dass du konstant dein Spiel durchhältst, auch wenn du mal früher Gegentor hast oder wenn du ein Gegentor zu einem blöden Zeitpunkt bekommst, dass du trotzdem den Glauben behältst und trotzdem noch einfach die 60 Minuten weiterspielst, ohne dass du den Kopf verlierst oder deine Spielweise änderst?
Ja, natürlich, in der DEL ist natürlich, kannst du gern wiederholen, weil man ja oft einen Rückstand vielleicht auf, weil alle noch dran glauben. Aber ich denke, das ist auch irgendwo das Problem, wenn man als junger Spieler, ich denke, das kommt wahrscheinlich auch irgendwann mit der Erfahrung, mit dem Alter, wenn man gegen so Top-Nationen spielt, dass man dann einfach mal dran, weil ich denke, eigentlich würde ich sagen, weiß nicht, ob man das auch als Zuschauer so gesehen, dass wir über Strecken auch vielleicht die bessere Mannschaft waren.
Ja.
Aber dann die zwei blöden Tore da kassiert haben und dann hat man halt bei den Jungs vielleicht schon ein bisschen angesehen, okay, wir lassen die Köpfe hängen und ja, ich denke, dass das irgendwo vielleicht an dem jungen Alter von uns liegt, dass wir dann auch ein bisschen den Glauben irgendwie dran verloren haben und dass das mit der Erfahrung kommt. Ja.
Jetzt habt ihr auch eine sehr schwere Gruppe gehabt, wenn man sich das Finale anschaut, die Kanadier gegen Russland. Im Finale würdest du auch sagen, dass die Gruppe wahrscheinlich schwerer war es wie die andere Gruppe und nächstes Jahr schaut es eigentlich ganz gut aus. Da habt ihr ja ein paar Gegner drin, die kann man durchaus gerne auf internationalem Niveau mal schlagen.
Können wir kurz anmerken, Justin, für alle, die zuhören, also bei der nächsten WM Kanada, Finnland, Schweiz und die Slowakei.
Genau, ja. Ja, natürlich, dieses Jahr die Gruppe war, haben wir alle gesehen, nicht gerade einfach, vor allem, ja, haben wir schon vorher angesprochen, unser Ziel war es dann im Endeffekt die Tschechen zu schlagen. Aber auch die haben sich wahrscheinlich als Ansprüche gesetzt, weiterzukommen als nur das Viertelfinale, weil die spielen daheim und hatten auch eigentlich einen sehr guten Jahrgang. Mhm. Und ja, sonst Kanada, USA, Russland waren, glaube ich, gesetzt als die Top 3 wieder bei der WM. Und ja, aber ich finde trotzdem eigentlich auch wieder so gesehen eine sehr gute Erfahrung gegen die Nationen gespielt zu haben. Mhm. Also hat uns wahrscheinlich auch irgendwie spielerisch mal geholfen, um zu sehen, wo stehen wir dann im Endeffekt eigentlich auch.
Und letztlich habt ihr dann souverän die Nerven behalten im entscheidenden Spiel gegen Kasachstan und über die drei Spiele, glaube ich, dann mit 11-4 Toren auch klar gezeigt, auch wenn das eine vielleicht so ein Ausreißer war an diesem zweiten Tag, aber hinten raus mit 6-0 das souverän gelöst. Dazu natürlich auch nochmal Glückwunsch, aber weil du eben nochmal vielleicht zu guter Letzt die Stimmung angesprochen hast, auch über den Coach, vielleicht über Toni Söderholm, der immer so ein bisschen trocken um die Ecke kommt. Wer ist denn in der Mannschaft? Jetzt muss man kurz so ein Interner ausplaudern aus der Kabine. Ja, das geht hier, über den Podcast geht sowas. Wer ist denn so ein bisschen vielleicht der lila Launebär im Team gewesen?
Warte, lass mich raten. Lass erst mich raten.
Der Goldi rät.
Ich würde sagen, da musstest du nicht sagen. Ich würde sagen, der wohnt inzwischen nicht mehr in Deutschland, sondern der wohnt in Amerika, war euer Kapitän und ist eigentlich der die Stimmung sehr gut hochhält.
Ja, auf jeden Fall. Moritz hat auf jeden Fall dazugehört. Aber ich würde sagen, dass wir alle irgendwie einen guten Teil dazu beigebracht haben, die Stimme hochzuhalten. Wir haben uns alle, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr gut verstanden. Natürlich.
Aber Justin, es gibt doch immer so Lautsprecher.
Ja, da gab es natürlich den einen oder anderen, der den extra Spruch noch reingedrückt hat. Ja, aber ich denke mal auch immer für gute Laune sind der Tim Fleischer aus Iserlohn hat immer gute Sprüche auf Lager. Ein Leon Hüttel, immer lustig. Ja, immer, da sind ein paar dabei, ja.
Aber die Stimmung war insgesamt auch gut, gell? Über 8000 Leute in der Halle drin bei den Spielen. Ist das was die verwundert hat? Oder habt ihr gewusst gehabt, dass das auch, wenn nicht tschechische Spiele sind, dass das so gut besucht ist?
Also ich habe auf jeden Fall gewusst, dass die Tschechenspiele natürlich voll sind. Aber dass auch bei unseren Spielen, wenn wir gegen Kanada oder USA gespielt haben, so an die, glaube ich, waren immer an die 5.000, 6.000 da, hat mich doch irgendwo überrascht. Aber ist doch, meiner Meinung nach fand ich es also sehr schön, vor so einer Kulisse zu spielen, bei der U20-WM vor allem.
Ja, cool. Dann danken wir dir für deine Einschätzung und nochmal den Flashback auf dieses Turnier. Und jetzt geht's weiter mit der Deutschen Eishockey-Liga gegen, werden wir rauskommen, Köln. Ist Donnerstag und ihr spielt am Freitag gegen Köln, ne?
Ja, genau.
Wie war es eigentlich? Hast du ein paar Tage freigekriegt in München oder musstest du gleich sofort ins Training?
Bist du richtig? Nee, ich habe heute das erste Mal trainiert wieder. Ich hatte schön Montag, Dienstag frei und heute war dann direkt zweimal Eistraining. Also
haben sie extra gewartet, haben gesagt, sie alle haben Dienstag frei, dafür zweimal am Mittwoch.
Nee, die hatten, glaube ich, nicht. Ich glaube, die hatten tatsächlich nicht Dienstag frei und die waren auch, die dachten, sie bekommen frei von Don, aber die haben Dienstag schon wieder anfangen müssen, glaube ich, Justin.
Ja, die anderen Jungs haben gestern schon wieder trainiert und JJ, Dennis und ich haben dann durften heute erst erscheinen.
Ah, schön. Sehr gut. Dann wieder viel Spaß in der deutschen Eishockey-Liga. Zurück im Flow. Dankeschön. Und guck mal, weil wir haben heute mal mit der Jugend begonnen. Das ist auch okay. Guck mal, das ist jetzt ein besonderes Lob an dich. Jetzt kommt gleich ein Typ noch, der ist quasi doppelt so alt wie du. Mit Patrick Reimer. Mit dem sprechen wir auch noch. Super. Dann danke dir und alles Gute.
Tschö. Danke, ciao.
Ciao, Justin.
Ciao.
Ja, jetzt habe ich schon den Oldie schlecht gemacht von seinem Alter her. Ne?
Ja, was machst du denn? So bist du halt.
Ja. Aber wie alt ist er? 37, haben wir eben nochmal nachgeguckt. Patrick Reimer?
Ja.
Ja.
Ich hab's gewusst, aber du hast nachgeguckt.
Wird sogar 38 dieses Jahr.
Nein, ich find's, das ist halt echt krass, weil könnte Daddy sein. Also, dann haben wir das Thema das U20 abgehakt. Vage
Behauptungen, die da aufgestellt werden, Mutmaßungen. Was wäre, wenn
lass uns mit Sascha Bandermann?
Wahnsinn, Leute.
Es war neben der U20-WM, war ja auch sonst viel los in der DEL. Lass uns da mal ein bisschen schauen, was da alles los war. Was war denn da so los?
Da lacht er.
Ich habe mal nachgeschaut, weil...
die unteren Mannschaften gewinnen tatsächlich wieder, hin und wieder. Schwenningen ist jetzt deutlich in Aufwind gekommen tatsächlich unter Sunny, Niklas Sundblatt.
Ja.
Krefeld gewinnt wieder Spiele.
Deswegen ist auch zum Beispiel die Spiel jetzt am Freitag sehr interessant. Da spielt nämlich Nürnberg daheim gegen Krefeld. Nürnberg, du hast ja schon angesprochen, wir werden mit Patrick Reimer sprechen. Mhm. Die haben jetzt 8 Spiele in Reihen verloren, sind jetzt 11. 43 Punkte und Krefeld kann damit direkt punkten. Andere würden sagen, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Ich bleibe dabei, es ist ein 3-Punkte-Spiel, weil es gibt bloß 3 Punkte.
Hör mir auf mit dem 6-Punkte-Spiel.
Ich weiß nicht, wer das mal angefangen hat. Das ist ein 6-Punkte-Spiel.
Ich glaube, das kommt aus dem Fußball ursprünglich. So aus dem Abstiegskampf und so. Ja, totaler Bullshit.
Gut, dass wir uns im Jahr 2020 nicht mehr aufregen, sonst würden wir uns jetzt nämlich aufregen.
Was man einfließen lassen kann, ist...
Nein, das ist auch kompletter Quatsch.
Das ist ein 6-Punkte-Spiel.
Ja, so ein Schmarrn.
Aber auch du warst ja punktgleich und warst danach bloß 3 vorne. Ich habe es oft durchgerechnet, das sind ja 6.
Es ist immer so geblieben, ne?
Ich habe das aber nie verstanden.
Alle mathematischen Formeln hat er.
Ist auch so Trainer, die dir sagen, heute müssen wir 120% geben. Da gibt es auch so Manager, die müssen da rausgehen und dann müssen sie 110% geben.
Ja, mehr als 100 geht halt nicht.
Nee, es geht nicht. Und das glauben die aber wirklich, man kann das machen. Nee, dann bist du halt ein schlechter Spieler gewesen, müsste man eigentlich zu dem sagen, und warst oft bei 80%, sodass dir 100% tatsächlich wie 120 vorkommen. Ja. Was sagst du dir, weil hast du keinen Job mehr danach.
Was damit reinfließt, ist doch ganz einfach dieser mentale Aspekt noch. Ja, ist doch klar, wenn du ein Spiel gewinnst, sagen wir mal in direkt...
Floskeln sind doch das.
Mann. Das ist doch nur das, was es vielleicht impliziert, dass du sagst, okay, pass auf, du hast da zwar nur 3 Punkte zu holen, aber im Spiel vielleicht gegen direkten Konkurrenten in der Tabelle, ob du dich davor setzt oder nicht, das hat vielleicht nochmal so einen ganz anderen Push. Deshalb ist es gemeint. Ich bin doch voll bei dir.
Das ist ein direkter Gegner, das heißt, die eine Mannschaft kann 3 Punkte nicht holen, die andere holt 3, es ist wie 6, sonst müsstest du 6 holen, um 3 näher ranzukommen.
Was?
Mathematisch verstehe ich das schon.
Verstehe dich gar nicht mehr.
Ja, du nicht, weil du mathematisch nichts verstehst, aber die mir das immer gesagt haben mit 6 Punkte, die verstehen mathematisch noch deutlich weniger wie du. Und deshalb rege ich mich eigentlich drüber auf. Aber es ist ein sehr spannendes Spiel, weil es wichtig ist für beide Mannschaften, weil die 3 Punkte einen deutlichen Unterschied machen können. Nochmal, du hast es richtig angesprochen, ich glaube alle vom 14. bis zum 11. haben nochmal die reelle Chance, tatsächlich den 10. anzugreifen.
Ja.
Also ist momentan tatsächlich, wenn der eine Mannschaft einen Lauf nochmal kriegt, ist das nochmal richtig da unten theoretisch das Feuer drin.
Es waren tatsächlich schon mal vor dieser Zeit, wie wir gesagt haben, vor Weihnachten, um Weihnachten, wenn so viele Spiele gespielt werden, es waren tatsächlich mal 20 Punkte, die von Platz 14 auf Platz 10 waren. Im Moment sind es ja deutlich weniger, nämlich nur noch 12.
Eben. Und hat auch was mit den letzten 5 Spielen zu tun. Auch da sieht man jetzt zum Beispiel, Bremerhaven hat sich da oben wieder reingenistet in Platz 5, weil sie in den letzten 5 Spielen 11 Punkte gemacht haben. Und gleich danach kommt Düsseldorf und Berlin. Die haben jeweils 10 Punkte gemacht in den letzten 5 Spielen. Auch Düsseldorf im deutlichen Aufwärtstrend, spielen am Freitag gegen Berlin. Und die wenigsten Punkte in diesen 5 Spielen Nürnberg. Und deswegen sind die momentan auch da unten drin.
Ja, dann fragen wir mal nach, warum das so ist, oder? Wir haben das schon angesprochen, du hast es eben gesagt.
Du bist jetzt beleidigt wegen dem.
Nee, ich finde das super.
Das war ein Spaß.
Nein, ich finde das super. Das ist so sachlich auch gewesen, deine Kritik, das mag ich.
Das war doch keine Kritik, das war ein Spaß. Ich rede doch nur Mist daher.
Man muss halt auch, aber du weißt doch, dass du früher in Mathe auch so schlecht warst.
Mathematisch bist du wirklich kein.
Ich habe, ich möchte jetzt einmal noch zu meiner Ehrenrettung sagen, ich hatte immer eine 5, aber im Abi, also. Im Abi drittes Fach habe ich eine 4 minus geschrieben, die will ich nochmal, und die hat mich 6.000 Mark damals oder vielleicht auch meine Eltern gekostet, Nachhilfe, aber ich habe sie geschrieben, die 4 minus.
Die hast du direkt beim Lehrer Nachhilfe genommen, in Anführungszeichen. Damals in Nordrhein-Westfalen hat man das Abi per se.
Ja, viel schwerer als in Bayern.
Einen Baumarkt kauft, oder?
Ich war auch an einer der schwersten Schulen in Nordrhein-Westfalen.
Ja, warst du?
Ja, ja. Es war richtig tough.
Warum?
Ist einfach so. Da gab es ein hohes Niveau.
3 Tennisbälle hast du in die Hand bekommen und dann hast du gesagt, wie viel sind
es? Warst du in der Sportschule?
Nein, ich war an einer ganz normalen Schule.
Ja?
Ja. Aber wollen wir jetzt über meine Schulnoten reden oder über mein Abischnitt?
Du willst
oder?
Ja nicht drüber reden.
Doch, ich habe doch. Sag mal, ich habe hier gerade zugegeben, habe mich geoutet gerade mit einer 4 minus sozusagen. Überleg mal.
Das ist doch auch nicht so schlimm, dass du nicht gut warst in Mathe früher.
Ich war ja auch nie da in der Schule.
Ja,
ja.
Siehst du.
So sieht's mal aus. Aber, können wir zurück?
Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Wir freuen dich jede Woche.
Ja, dafür reicht's noch. Manchmal auch intellektuell.
Das habe ich ja nicht angekriegt.
Was?
So, komm, bevor Sie Goldmann anfängt zu stottern,
sicher.
Rufen wir lieber nochmal einen an, du hast es gesagt. Also Nürnberg mit größeren Problemen, 8 Niederlagen in Folge, in dieser Zeit nur einen Punkt geholt, 6 Heimniederlagen am Stück.
Jetzt machen wir ein Spiel. Wir machen ein Spiel und zwar versucht man Patrick Reimer so hinzulegen, dass er 6 Punkte Spiel sagt. Du kannst es, du kennst ihn gut. Ja. Kannst ja hinlegen, kannst ja sagen, du hör mal zu, Nürnberg gegen München, das ist schon ein sehr besonderes Spiel, da geht es um viel, oder? Vielleicht sagt er dann von sich aus 6 Punkte Spiel. Machst du das mal, Basti?
Ja, wir aber probieren gegen Krefeld, das. Nicht gegen München, macht aber nichts.
Was habe ich gesagt?
München.
Ja, habe ich versprochen. Ich meinte ja Krefeld natürlich, Nürnberg-Krefeld.
So. Ich rufe jetzt erstmal an, mal gucken. Ich rufe jetzt mal Jochen Reimer einfach an. Einfach mal blöffen, wie es denn so ist. So, Patrick Reimer und die Nummer wird gewählt. Also, ich habe es nochmal gesagt. Wenig geholt, 15 zu 38 Tore.
Aber frag erstmal, wie es ihm geht.
Ja. Herr Reimer.
Herr Reimer, hier ist die Eishockey-Show, hier sind die Sportfuzis Rick, Basti und Sascha. Einen schönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag zusammen.
Erstmal sorry, wir haben uns ein bisschen verspätet, ich weiß. Ich hoffe, du hast jetzt nicht irgendwie das Mittagessen nach vorne, nach hinten verschieben müssen und deine Abläufe sind jetzt komplett aus den Fugen geraten.
Nein, natürlich nicht. Bisschen verspätet das Ganze, aber alles in Ordnung.
Ja.
Hast du schon gegessen? Hast du gut gegessen, Raimi?
Ja, selbstverständlich habe ich gegessen. Zwar etwas schneller, weil ich den Anruf früher erwartet habe, aber kein Problem.
Siehste, also sorry dafür, dass sie lag daran, dass Rick Goldmann...
Der Körper kommt aber nach.
Rick Goldmann hat sich nochmal aufgeregt über meine Schulnoten. Was hattest du in Mathe früher?
Da wollen wir nicht drüber reden.
Ich hab schon meine Abi-Note mit 4 minus zugegeben.
Aber ich sage, kein Mensch will über Mathe reden. Keiner.
Nee, wirklich nicht. Lass mal das sein.
Ja.
Aber du hattest wenigstens in der Schule Mathe. Er hat es ja gerade gehabt.
Gut. Ja, es stand zumindest im Zeugnis, aber wirklich teilgenommen gefühlt habe ich nicht.
Das ist schön. Es reicht für uns alle, um die Tabelle in der deutschen Eishockey-Liga zu lesen und die Punkte einigermaßen zu addieren. Fangen wir mal an. Wir haben gerade schon so ganz kurz die Situation rund um die Thomas Sabo Ice Tigers skizziert, gerade jetzt mit den 8 Niederlagen in Folge. Lass uns doch mal so ein bisschen einfach teilhaben, auch vielleicht so in deiner Gefühlswelt. Wie ist es, wie schwer ist es momentan auch auf dem Eis als Ice Tiger?
Ja, verdammt schwierig. Ich meine, es ist nie schön zu verlieren und wenn es dann 8-mal in Folge passiert, dann kommt man doch gewaltig ins Grübeln, woran es liegt, und wir sind aktuell auf Fehlersuche. Wir wissen, dass wir nicht mehr so spielen, wie es zum Saisonstart war, wo wir erfolgreich waren, und müssen jetzt einfach wieder in die Spur zurückfinden und das schnellstmöglich. Es wird nicht einfach und es wird keiner kommen, der uns da rauszieht, sondern es muss von der Mannschaft ausgehen, und deswegen müssen wir zusammenbleiben und alles dran setzen, dass wir jetzt am Freitag gegen Krefeld auch den ersten Schritt wieder aus der, Krise rausmachen.
Ein ganz wichtiges Spiel, das dann natürlich ansteht, der 6 Heimniederlagen in Folge, dazu die 8 Niederlagen gegen Krefeld. Was macht das Spiel denn so besonders, Raimi?
Ja, eigentlich ist es ein Spiel, das er gewinnen muss. Also ganz klar, wir sind zum Siegen verdammt. Wir wissen, wie es jetzt auch in der Tabelle steht. Auch wenn wir da momentan nicht den Fokus drauf legen, aber wir brauchen jeden Punkt. Wir haben aus den letzten 8 Spielen einen von 24 möglichen geholt, und das ist nicht unser Anspruch. Deswegen, also 3 Punkte sind Pflicht. Krefeld ist ein Gegner, der noch hinter uns steht, und das sind die Punkte, die wir auf jeden Fall holen müssen, und deswegen wollen wir dann am Freitag auch wieder anfangen.
Du hast gerade 3 Punkte angesprochen, aber gegen Krefeld ist es ja schon ein bisschen ein 6-Punkte-Spiel.
Reimi, ganz kurz.
Wir müssen es erklären.
Wir müssen es erklären, ja, genau.
Das mit den 6-Punkte-Spielen, das sagen immer die Leute, es gibt halt bloß 3 Punkte zu holen. Und wir haben gesagt, ich habe davor gesagt, komm, wir versuchen es aus dir rauszuholen, dass du 6-Punkte-Spiel sagst.
Magst du es auch nicht?
Ja, man kann schon so sehen. Es gibt wichtige Spiele und es gibt Spiele, die dann vielleicht nicht um vermeintliche 6 Punkte gehen. Aber für uns kann man es als 12-Punkte-Spiel sehen, wenn wir wollen. Es ist bitter notwendig, dass wir wieder zu Punkten anfangen.
Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es halt Spiele gibt, die in einer bestimmten Situation in der Saison eine besondere Wertigkeit vielleicht haben, losgelöst der Tatsache, dass es 3 Punkte immer nur gibt, logischerweise.
Na, schön ausgedrückt.
Ja. Dann nehmen wir das. Deswegen ist er da.
Jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang ist es sehr gut gelaufen. Jetzt wollen wir so ein bisschen zurückschauen. Warst du vielleicht auch ein bisschen überrascht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass ihr so früh so stark eigentlich gespielt habt. Und ihr habt ja immer Verletzte gehabt, auch in der Saison. Ist das jetzt vielleicht was durch die vielen Verletzten, dass sich jetzt da so ein bisschen das Ganze auspendelt einfach?
Weiß ich nicht. Will ich auch nicht als Ausrede hernehmen. Klar haben wir nach wie vor Verletzte und zahlreiche Verletzte möglicherweise. Aber das haben andere Teams auch. Und normalerweise ist es auch so, dass man im Saisonverlauf dann vielleicht eine gewisse Steigerung drin hat, das System immer besser greift und bei uns war es, ja, wie du schon sagst, überraschenderweise am Anfang sehr gut. Wir haben unglaublich hart gearbeitet und haben uns ja zu 100% immer an das System gehalten und das ist uns jetzt ein bisschen abhanden gekommen. Aber ich würde das jetzt nicht auf die Verletzten schieben. Also wie gesagt, das haben wir am Anfang auch gezeigt, dass es trotz Verletzungen gut laufen kann und wir machen einfach die Kleinigkeiten, wie man schon immer so schön sagt, nicht mehr richtig und dementsprechend, ja, haben wir uns da jetzt auch in die Situation so gebracht.
Aber Reimi, erklär das vielleicht mal für die Leute, die jetzt nicht so im Eishockey drin sind, die sich da sagen, ja, die spielen, aber die trainieren doch jeden Tag das Gleiche, die trainieren das gleiche System. Was ändert sich denn da tatsächlich, auch wenn du sagst, das sind diese Kleinigkeiten, die man dann vielleicht anders macht, nicht mehr richtig macht? Ihr trainiert ja nicht anders. Das System, das Kurt Kleinendorst bei euch eingeführt hat, was sehr gutes, finde ich, war, weil ihr mit einer der Mannschaften seid, die, finde ich, sehr strukturiert spielen. Was sind denn diese kleinen Änderungen, die plötzlich nicht mehr funktionieren?
Ja, am Ende sind es die Änderungen wahrscheinlich im Kopf jedes Einzelnen zu finden. Es sind Entscheidungen, die auf dem Eis getroffen sind und ja, die Art und Weise, die Entscheidungen dann auch umsetze, auf dem Eis, sei es im Vorcheck, dass nicht mehr die Checks zu Ende gefahren werden, um den Gegner auch mal nur kurz aus dem Spiel zu nehmen, dass es vielleicht, es muss nicht immer der große Check sein, aber einfach zu zeigen, ich bin da, dass er auch ein bisschen Druck hat. Neutrale Zone, spielt man 1-2-2 oder ein 1-3-1. Das war so ein bisschen verschwommen in letzter Zeit und auch nicht mehr klar zu erkennen. In der defensiven Zone waren wir nicht mehr so konsequent, wir waren nicht mehr schnell genug am Gegenspieler und das sind alles nur ganz kleine Stellrädchen vielleicht, aber wenn die nicht mehr funktionieren und ineinander greifen, dann kommt es eben zu den Problemen und irgendwann haben wir das große Problem mit dem Selbstvertrauen, das jetzt wahrscheinlich aktuell auch mit ausschlaggebend ist, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn Selbstvertrauen im Sport fehlt, dann ja, wird es nicht einfach und deswegen muss man jetzt ganz anfangen, wieder an den Basics zu arbeiten, ja, vielleicht nochmal 1-2 Schritte zurück machen, um dann auch wieder über den Kampf zum Selbstvertrauen zurückzufinden.
Ich weiß, es ist immer sehr schwer, das auch wirklich, jeder meint immer, da gibt es einen Grund dafür und das kann man dann einfach abstellen und alle fragen mal, was der Grund ist. Aber trotzdem denkt man von außen ein bisschen anders auch drüber nach und wenn die Leistungen anders werden und der Cheftrainer nicht da ist, stellt sich ja schon die Frage, hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass Kurt Kleindorst auch weg war, wieder da war, dann wieder weg war und ein bisschen was Privates dazukommen ist?
Vielleicht hat es in der Situation nicht geholfen, aber das jetzt auch als Grund anzuführen, keine Ahnung. Ja. Wäre mir auch zu einfach. Wir haben die ersten 2 Spiele auch nicht gewonnen. Ich glaube, dass allgemein schon so ein bisschen die Kurve nach unten ging, auch zu einer Zeit, wo der Kurt noch da war. Und ja, nicht mehr die Konsequenz in unserem Spiel so zu erkennen war, wie es am Anfang der Fall war. Und ja, vielleicht ist es dadurch mehr eingerissen, dass eben auch der Chef an der Bande gefällt hat, ohne ihm Kofi da jetzt was wegzunehmen, der einen super Job gemacht hat in der Vertretung. Aber klar, das kann natürlich auch sein, dass da das noch mit reingespielt hat.
kann ja auch manchmal dann eine Ansammlung von diesen ganzen Themen sein. Ne? Also insgesamt, was so rund um Nürnberg passiert und eben auch vielleicht nicht passiert, Gesellschaftersuche, dann habt ihr den guten Saisonstart, dann hat man vielleicht das Gefühl, okay, eigentlich müsste es uns ein bisschen wegrutschen, was du gerade schon angesprochen hast. Das hat der Coach ja auch gesagt, dass er schon früher das Gefühl hatte, vielleicht, dass da eine Phase kommen kann, dann das traurige Schicksal von Kurts Bruder, ein Kofler, der übernehmen muss, dann sind es vielleicht einfach dann auch ja, so eine Ansammlung von Problemchen, die dann auch mal so ein Rädchen ins Stocken lassen kommen.
Ja, sicher. Aber das Schöne an der Situation, wir können uns da selber wieder rausmanövrieren und die Stimmung ist natürlich nicht super aktuell, aber wir haben auch keinen Alternativer, der drin sitzt und den Finger auf andere zeigt und ich glaube an die Truppe, die wir da haben und wir haben es im Verlauf der Saison schon gezeigt, dass wir gemeinsam erfolgreich tun können und genau das muss in den Köpfen bleiben und das müssen wir uns halt wieder erarbeiten.
Sag mal, du als Kapitän bist ja vielleicht nicht nur Sprachrohr aus der Mannschaft raus, sondern bist ja auch der von der Mannschaft da viel mitkriegt. Ist es bei dir, wir haben das mal mit Daniel Pieter gehabt, weil sein Krefelder relativ rund geht oder rund ging, dass da viele auf ihn zukommen, kommen auch Spieler auf dich zu und sagen, du jetzt schon Januar, hast du schon was gehört, wie geht's weiter, wie können wir uns orientieren oder irgendwas? Ist das auch ein Faktor, der bei euch so ein bisschen in der Kabine natürlich immer wieder rumspukt?
Eigentlich weniger, weil wir alle davon ausgehen, dass Nürnberg nächstes Jahr in der DEL Eishockey spielt. Klar kommen immer die Fragen, aber das gibt's in jeder Mannschaft, glaube ich, um Gehälter, okay, was weiß ich, wer verdient was. Aber das hat man in Mannheim genauso wie es in Iserlohn, Krefeld, Nürnberg oder was weiß ich passiert. Also das ist jetzt nichts Neues und wie gesagt, also von uns geht keiner davon aus, dass in Nürnberg nächstes Jahr kein Eishockey mehr gespielt wird und von daher ist es gar kein großes Thema eigentlich.
Denn weil du es schon angesprochen hast, wie schaut denn deine persönliche Planung aus für die nächsten Jahre?
Für die nächsten Jahre?
Oder sagen wir mal für nächste Saison oder ich weiß, wie weit planst du das?
Weißt du, wir kennen uns ja schon lang, Reim, und ich weiß, du hast früher immer mal gesagt, du möchtest zum Abschluss deiner Karriere nochmal in Italien spielen. Kannst du dich da erinnern?
Ja, aber das ist ja noch weit weg.
Ja, eben, deswegen. Wie schaut es denn aus? Du bist jetzt lang da in Nürnberg, du bist ja auch involviert. Was macht denn deine persönliche Planung?
Also die Planung aktuell bei mir ist auf jeden Fall noch eine Saison dran zu hängen. Ich fühle mich noch gut, fit genug, um auf DL-Niveau zu spielen. Das sollte auch Ziel sein. Also ich will mich nicht übers Eis schleppen, aber eine Saison, denke ich, habe ich auf jeden Fall noch in mir. Und man ist in Gesprächen. Nürnberg ist natürlich Ansprechpartner Nummer 1 und wie gesagt, also ein Jahr will ich auf jeden Fall noch dranhängen.
Entscheidet das dann auch so ein bisschen wie bei Michi Wolf vielleicht auch deine Frau mit? Ein Jahr kriegst du noch?
Ja, natürlich. Die Frau hat genauso ein Mitspracherecht. Das ist ganz normal. Und bei uns steht jetzt auch Nachwuchs an im März. Das wird das Ganze auch nochmal verändern. Aber ja, grundsätzlich habe ich trotzdem nur relativ freie Hand zu entscheiden, wo man dann sein wird. Aber sie sind trotzdem ein wichtiger Ansprechpartner.
Okay, das heißt, abseits vom Eis musst du so langsam auch schon mal anfangen, dich um andere Dinge zu kümmern, ne? Die man dann in so einem Haushalt braucht, wie ich gerade gehört habe, aufgrund des Nachwuchs.
Richtig, richtig.
Sehr gut.
Nicht mehr nur am Eishockey.
Genau, da musst du so ein paar, weiß nicht, windeln.de und sowas googeln wahrscheinlich, wo du dann die entsprechenden Dinge bald kaufen wirst. Okay.
Genau.
Also nach dem Spiel am Freitag, viel Glück natürlich dazu, vielleicht die Trendwende zu schaffen für euch. Auch das Sport-1-Spiel am Sonntag mit den Thomas Sabo Ice Tigers dann in Straubing um 17 Uhr.
So sieht's aus. Dann auch mit Patrick Reimer. Reimi, dann
gehen wir davon aus.
Sagen, ja gut, kann ja sein. Ist ja auch mal eine andere Situation. Vielleicht das noch zum Abschluss. Ihr habt ja jetzt eigentlich auch zum ersten Mal wieder in dieser Phase, wo diese vielen Spiele waren, über die Feiertage, jetzt mal eine normale Trainingswoche eigentlich, ne?
Ja, und es war sehr angenehm, wenn man auch da nochmal die Zügel anziehen konnte. Wieder einen richtigen Arbeitstag einlegen, sage ich jetzt mal, wo alle auch ans Limit gehen. Und das war sicherlich auch nicht in Bezug auf die Spielweise, wie wir am Wochenende in beiden Spielen auftreten wollen.
Und ihr habt auch jemanden dabei, der Jim O'Brien, eigentlich zu Saisonbeginn geholt, gleich schwer verletzt ist, wieder auf dem Eis bei euch mit dabei.
Ja, und das ist tatsächlich eine ganz tolle Geschichte, weil wenn man das gesehen hat und so verfolgt hat, wie es ihm ging, kann man nur einen Hut ziehen, wie er sich daraus gearbeitet hat, die Ziele gesetzt und jetzt eigentlich schon eher frühzeitig erreicht hat. Also Hut ab, vor allem war da die ganze Zeit positiv und das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach in so einer Situation, vor allem, wenn man es eigentlich 2 Jahre in Folge mitmacht.
Super, Raimi, du dann viel Erfolg.
Jo, vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, danke für deine Zeit.
Für deine Zeit.
Und beim nächsten Mal sind wir pünktlich und das Essen geht auf uns.
Ja, und vielleicht ein anderes Thema dann. Irgendwas Positives.
Wir rufen an, wenn ihr 10 in Folge gewinnt, rufen wir wieder an.
Rufen wir wieder an. So machen wir's. Alles klar.
Okay. Super, danke dir. Liebe Grüße.
Jo, ciao. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
Ja, das ist schwierig, so eine Situation zu erklären. Ne? Das ist das auch, was Kurt Kleindorst, ich war am Sonntag ja bei dem Spiel gegen Ingolstadt und dann sagt er auch, hey, das ist manchmal total schwer rüberzubringen. Ich kann dir jetzt noch 5-mal die gleiche Antwort geben. Ja. Manchmal ist es so, wenn du das Spiel nicht gespielt hast, unglaublich schwer für Leute, die außen stehen, auch zu verstehen, warum so eine Dynamik im negativen Sinne da reinkommt. Das hat er eigentlich ganz interessant erklärt, weil soll nicht heißen, er wusste nicht mehr, was er jetzt tun soll, sondern dass es auch für einen erfahrenen Coach manchmal schwer ist, da jetzt die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, dass es auf einmal Flupp macht und Klick macht.
Es ist auch,
halt. Und Raimi hat es ja auch super gesagt, er meinte das ja auch, ey, Selbstbewusstsein im Sport, da kann man immer wieder drüber labern, die Leute sagen, ja, ja, Selbstbewusstsein und mental, es ist ein krasser Faktor, wenn mal irgendwie so eine negative Dynamik reinkommt.
Der größte Faktor in dem Zusammenhang ist tatsächlich, dass wenn die Leute ehrlich sind und wenn sie auch so weit sind, dass sie das erkennen können, wie der Raimi es jetzt auch gerade gesagt hat, die erkennen schon, du gewinnst dann oft noch Spiele, obwohl du es eigentlich gar nicht verdient hast. Erkennt aber keiner, insbesondere das Außenrum.
Weil die Statistik aber meist ja 4 in Folge gewonnen. Aber
genau, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern die Fans sind ja dann in diesen Aufwärtsschwung auch und du als Mannschaft weißt es aber, du zahlst aber eigentlich den Preis nicht mehr. Also, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man ganz ehrlich nahe hinschaut, weißt du als Mannschaft, hey, schon wieder gewonnen, das ist eigentlich mir uns zugeflogen, wir haben den Preis gar nicht Zeit. Und dann fängst du an.
Ja, aber das erkennst du meistens erst später, wenn es wieder aufhört.
Na, du kannst es auch in dem Moment schon erkennen, aber du änderst das oft, weil du auch, das ist dann manchmal einfach so. Könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber es dauert lang. Dann kommst du in den Slump rein, also es geht los, dass du Spiele wirklich verlierst, dann bist du oft die bessere Mannschaft. Du arbeitest, aber dann gehen die Dinger nicht rein. Und dann kommen genau die und es wird eigentlich verschlechtert sich's dann, weil die dann sagen, die erkennen das dann nicht und sagen, Außenstehende oft, und sagen, Moment mal, jetzt habt ihr nur das verloren und das ist nicht besser. Dabei hast du aber schon viele andere Spielweise. Ich erinnere mich zum Beispiel an Mannheim vor der Pause, wo ich Mannheim auch gesehen habe. Die haben schon wieder ganz anders gespielt. Für mich war klar, dass die nach der Pause, nach der Deutschlandcup-Pause, ganz anders rauskommen, ganz anders spielen werden. Die haben das da schon überwunden gehabt, bloß dann geht's los. Du triffst dann das Tor nicht, dann hast du Pech, dann hast du kein Abschlussglück und. Da kommen so viele kleine Faktoren dazu, warum du dann erfolgreich bist, das, wo du einfach nicht ändern kannst von heute auf morgen, weil du eigentlich schon alles richtig machst. Bloß du holst die Punkte in diesem Zeitraum nicht. Und das kommt dann langsam aber wieder zurück. Und meistens braucht es irgend so ein, das gibt's ja auch die ganzen doofen Ausdrücke in Amerika drüben, diesen Can-Opener und so eine Sachen. Wirklich, wo du halt die Box aufmachst und danach ist es wieder ganz normal und so wirklich erklären kannst du es eigentlich nicht, sondern das ist wirklich so, und du merkst das Gefühl, aber du merkst den Flow, du merkst, dass du gegen die Wand läufst lang und du siehst aber den Durchgang nicht, wo du durchkannst, du rennst immer weiter gegen die Wand.
Ja, das ist schwer, wie du sagst, es ist auch nicht ein Punkt, sondern es ist tatsächlich ein Prozess,
ins
Positive wie ins Negative.
Absolut, ja, und es ist oft so, dass du noch Erfolg hast, obwohl deine Leistung nicht mehr stimmt. Ja, ja. Und andersrum, dass du gutes Eishockey zum Beispiel zeigst, aber den Erfolg nicht hast. Und das war jetzt auch nichts gegen, dass der Fan das per se nicht erkennt, sondern es ist einfach von außen sehr schwer zu erkennen, weil meistens geht es von außen halt sehr oft einfach nur um die Punkte.
Ja.
Wer die Punkte holt,
ist ein Sieg oder nicht.
Genau. Und in Deutschland ist es per se öfter so, auch von der Berichterstattung oder wie drauf geschaut wird, ist es eher sehr kritisch. Selbst dann, wenn einer 8-Ball gewinnt, ist es eigentlich immer negativ. Wenn es sowieso negativ ist, ist es noch negativer. Ja, das ist oft so. Also jetzt rede ich als ehemaliger Spieler dazu, aber auch so, wenn ich es begleite, hat jetzt nichts mit dem Eishockey zu tun per se, sondern das grundsätzlich in den Sportarten. Ja. Eher so von der Berichterstattung her. Oder von der Denkweise. Berichterstattung möchte ich nicht mehr sagen, von der Denkweise her. Und dementsprechend, wenn du aber selber drin bist, das sind echt so Momente, du kämpfst da, um das zu erklären, wirklich um jedes Wort, weil es selber so schwer zu erklären ist, was das alles ist, um das wirklich darzustellen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweise, auch von Trainer, wie die versuchen, das zu ändern. Manche geben wirklich mal ein paar Tage frei. Manche arbeiten brutal hart. Manche arbeiten gegen die Mannschaft, damit die Mannschaft zusammenrückt. Manche versuchen bewusst, die Stimmung irgendwie lächerlich hochzubringen, dass eine sehr gute Stimmung, dass eine Lockerheit reingeht, dass du mit einem anderen mentalen Flow da reinkommst, dass sich das irgendwie verändert. Also da gibt es wirklich ganz viele, die auf unterschiedliche Art und Weise was machen. Aber alle, und das ist gleich, versuchen eigentlich meistens dann irgendwie was, also eine Aktion zu setzen, dass eine Reaktion daraus entsteht, wenn sie das erkennen und versuchen nicht zwingend immer alles komplett gleich zu lassen. Auch das ist ja eine Möglichkeit, es komplett gleich zu lassen. Aber das ist auch bloß bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann erkennen sie es und sagen so, jetzt müssen wir doch mal irgendwie was ändern, in irgendeiner Richtung.
Ja, deshalb ist das auch unglaublich schwer, manchmal das nachzuvollziehen, weil da braucht man, glaube ich, schon, oder muss man vielleicht auch intensiv, sehr intensiv selber mal Sport gemacht haben, um dann auch so dieses Gefühl auch von der Kabine zu bekommen, wie reagiert eine Mannschaft, wo muss ich auch als Coach angreifen. Und du hast gerade ganz gut gesagt, finde ich, das ist auch der Unterschied dann halt, ob du nachher auch als Top-Sportler oder Mannschaft, egal jetzt in welchem Sport eigentlich, ob du dann oben bleibst, weil gerade diese Momente zu erkennen, okay, eigentlich zahle ich den Preis nicht mehr dafür, so wie du es angesprochen hast, ich muss jetzt was ändern, damit ich eben weiter die Eins bleibe oder in der Tabelle oder wo auch immer. Und da musst du dann ansetzen. Und das ist oft dieser Unterschied. Wenn du es nicht erkennst, dann wirst du irgendwann eben auch abfallen. Aber das ist manchmal schwierig. Da brauchst du auch extrem gute Charaktere, die vielleicht auch schon vorher gegensteuern. Schwierig. Ah,
das ist eine Möglichkeit. Ein Klassiker von einem Trainer ist dann zum Beispiel, dass er alle Reihen durcheinander schmeißt. Also, dass wirklich gar keiner mehr mit irgendjemandem vorher gespielt hat. In Amerika wird das oft gemacht, da werden alle rechts außen austauscht, dass er einfach mal springen eine Reihe weiter, dass du noch immer der Pärchen hast, aber neuen dazu, dass alle so ein bisschen andere Alertstellung haben, ja. Aber es gibt auch die Trainer, die einfach sagen, okay, ich schmeiß alles durcheinander. Ich bringe einfach Leute zusammen, die so noch nie gespielt haben. Und mach
einfach,
das.
Einfach um den Fokus drauf zu bringen, dass man sagt, hey, den kenne ich nicht, muss ich ein bisschen anders spielen.
Genau.
Konzentrierter spielen.
Das kann aber auch brutal in die Hose gehen. Ja. Das ist so ein Klassiker. Das kann brutal in die Hose gehen, weil du dich halt mit dem Typen hinten und vorn vielleicht nicht verstehst. Also spielerisch her gesehen. Und es einfach nicht passt von der Harmonie her. Und dann ist von draußen das Nächste. Dann kann sein, dass du mehr Unruhe reinträgst. Also allein theoretisch jetzt. Dann heißt man das für Trainer. Jetzt stell er noch alle zusammen. Mannschaft schimpft vielleicht. Und das und das und das. Von draußen kommt, schau mal, wie die gespielt haben. Die werden ja immer schlechter.
Ja.
Also kann aber auch gut gehen, also die Spieler zusammenreißen und denken, scheiße, jetzt müssen wir noch mehr zusammenräumen, weil der spielt nicht gescheit zurück, jetzt muss ich für den das auch noch übernehmen oder irgendwas. Da kannst du auf ein höheres Level auch kommen. Das kommt auch immer auf die Mannschaft drauf an, wie weit die Mannschaft ist. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex und schwierig.
Da kommen wir aber zum Begriff Mannschaft und deswegen auch Eishockey, weil dieses nicht nur dieses Gefühl, sondern dieses Mannschaftssein in so einer Situation so enorm wichtig ist.
Ja, und da sind wir dann irgendwann auch wieder beim Sechs-Punkte-Spiel, weil...
Die aber trotzdem nur 3 Punkte
ja, gibt es. Natürlich.
Wir haben heute eins gelernt, das Sechs-Punkte-Spiel gibt nur 3 Punkte.
Ist richtig. Das ist sozusagen das Fazit dieses Podcasts.
Und der Name des Podcasts.
Das Sechs-Punkte-Spiel.
Ja.
Ja, das ist gut. Das nehmen wir als Titel.
6-3.
Er hat sich auch nicht locken lassen. Hat er souverän gelöst, finde ich.
Hat er wirklich.
Ja.
Hat er gleich ausgelöst.
So schön umkurvt alles. Aber
er, hat auch
er war nah dran.
Und er hat auch gelacht. Er hat auch gelacht, weil er das ja oft hören muss, logischerweise, von Menschen, die auch dann wissen wollen, was ist los. Und dann kriegt man schnell mal die Frage gestellt oder auch so vorgeworfen. Pass auf, das ist ein 6-Punkte-Spiel.
Lass uns noch kurz 2 Sachen sagen. Es gibt, glaube ich, eine Neuigkeit noch, die ganz interessant ist. Schwenningen haben einen neuen sportlichen Leiter.
Ja, mit Christoph Kreuzer.
Erst nach der Saison natürlich.
Ja.
Ist momentan Cheftrainer Bad Nauheim.
Wieder DL2. Zurück in der DL.
Genau, Christoph kommt zurück, Kreuzer. Aber in einer anderen Position. Bis jetzt nur Cheftrainer gewesen, da seit 2014 unterwegs. Erst bei Düsseldorf, jetzt in Bad Nauheim und jetzt ist er sportlicher Leiter. Da wird er Jürgen Rumrich ersetzen. Ab 1. Mai, glaube ich, also zur kommenden Saison.
Zur neuen Saison dann.
Genau. Ansonsten gibt es ziemlich viel Eishockey bei Sport 1, Basti.
Bei Sport 1 gibt es tatsächlich viel Eishockey. Neben vor allem der Sonntag haben sie, glaube ich, ausgerufen als Eishockey pur. Da gibt es... das Spiel in der DL ab 17 Uhr, Straubing gegen Nürnberg. Danach noch 2 NHL-Spiele tatsächlich live, und zwar Winnipeg gegen Nashville und Minnesota gegen Vancouver direkt im Anschluss. Also das ist nicht so schlecht für alle Eishockey-Fans. Da kann man mal Sonntag so richtig Eishockey genießen.
Sehr schön.
Toll.
Dann viel Spaß an diesem Sonntag und hoffentlich auch ein wenig mit diesem Podcast. Und nochmal der Hinweis, alles rund um dieses kleine Hörspiel, wie immer.
Ist nicht so ernst gemeint.
Sportfuzzis-Account.
Was? Ach so, ich dachte, wir entschuldigen uns schon und sagen, es ist nicht alles so ernst gemeint ist und so.
Das musst du immer am Schluss sagen.
Ja.
Zur Sicherheit.
Ist nicht alles so ernst gemeint, was ich sage.
Ja,
sage halt mehr so mit dem Augenzwinkern vieles.
Ja. Ach, darf man nicht immer alles so ernst nehmen dann?
Achtung, das ist alles nur Satire.
Satire darf alles.
Oder auch nicht. Das ist ein großes Thema gewesen vor gar nicht so langer Zeit her. Aber das habt ihr bestimmt nicht mitbekommen.
Die Umweltsau habe ich mitgekriegt.
Okay. Das finde ich ja sensationell. Vielleicht, weiß nicht, dass wir uns jetzt noch ausufern über andere Themen unterhalten.
Meine Oma ist eine Umweltsau.
Ich finde unglaublich, über was sich Menschen mittlerweile stundenlang, wo Politiker Zeit verplempern, weil sie sich irgendwo zu irgendwelchen Themen äußern, weil irgendwo was gesungen wurde, finde ich sensationell. Wenn das keiner kommentiert, hätte es übrigens auch gefühlt kaum einer mitbekommen. Aber das war was anderes.
Das können wir aber nochmal besprechen in unserem Sing-Podcast und in unserem Umwelt-Podcast und natürlich in unserem Politik-Podcast.
Ja, aber ich muss jetzt weitermachen mit meinem Karaoke-Podcast.
Demnächst auf diesem Kanal.
Übrigens noch Happy Birthday.
Danke.
Elvis. Der King hat an dem Tag, wo wir aufzeichnen, hat er Geburtstag.
85 wäre der
King. 8. Januar, 35.
Ist der King.
Ja. In Tupelo.
Hast du noch einen?
Mississippi.
Noch was? Nein,
nein, nein.
Komm, sing
einen. Nein. Es ist, nein, das ist ein zu großer Ehrentag, als dass ich das jetzt mit meiner Stimme.
Aber du zelebrierst das auch?
Kaputt grüllen ist das richtige Wort, falls du es suchst.
Ich freue mich schon seit letzter Nacht und es kam eine sehr geile Elvis, diese Doku kam auf NDR.
Okay.
Heute Nacht. Du freust dich seit letzter Nacht schon.
Und am 16. August werde ich dann auch nochmal den Todestag in Ehren halten.
Ja, das machen wir.
Auf was freust du dich denn? Seit letzter Nacht.
Weil da immer Elvis-Sachen auch kommen dann zu seinem Geburtstag.
Ach so, ich dachte, du freust dich auf den Todestag schon seit letzter Nacht. Ja, was weiß ich was?
Geburtstag!
Ach so.
Heute Wahnsinn. Hätte er Geburtstag.
Ja.
Weil er am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi, das Licht der Welt erblickte. Er verstarb am 16. August 1977 in Memphis, Tennessee. Da, wo Graceland noch ist.
So, jetzt weiß der Rick auch Bescheid.
Ja. Musikgeschichte.
Schöne Woche.
Schmeiß die Leute raus.
Euch. Genau. Mehr zum Eishockey
übrigens. Geht zum Eishockey, schaut Eishockey.
Ja.
Geilste Sportart der Welt.
Genau. Also ran an die Glotze oder in die Arenen. Bis dahin. Danke. Macht's gut. Servus.
Ciao.
Tschüss.